Was ist Raum? Ohne Raum ist kein Leben möglich. Denn wo würde man gehen oder stehen? Alles Leben nimmt Raum ein, sogar eine unsichtbare Bakterie. Wir Menschen beanspruchen Raum häufig für uns selbst. Wir schlagen einfach ein paar Pfähle in den Boden und dann gehört er uns. Wir nennen ihn dann unser Land und von da an bestimmen wir die Regeln. Bis die Natur uns diese Illusion nimmt. Durch Überflutung von Land oder indem sie durch den Wind alles wegbläst. Um neuen Raum zu schaffen. Natürlich nicht unbedingt für uns, sondern für das, was einfach ganz natürlich passieren kann. Als Mensch lehnen wir uns dagegen auf. Durch die Erhöhung von Deichen, das Ausheben von Gräben und Kanälen, den Bau von Straßen und Stadtteilen. In diesem Zusammenspiel der Natur und der menschlichen Natur liegt der Raum, den wir unser Leben nennen. Denn Raum umgibt dich nicht nur. Er ist auch in dir, zum Beispiel in Form einer Idee, eines Plans oder eines Gedankens. In dieser Podcast-Serie geht es um den Raum in all seinen Dimensionen in Waterland von Friesland. Darum, wie du Raum schaffst, wie erlebst du Raum, wie gibst du Raum und wie hältst du Raum. Begleitest du uns in dieser Podcast-Serie auf unserer Raumreise in Waterland von Friesland?
Skreins, welkom in deze wondere wraad op de boeien van een oude zee. Hier is een wier vogelparadies op een wetterkaam. Het vogelgesang van grijde vogels fluitet die hier om de eeren. Maar het fleurigst fluitet de wiere vogeler, die van al dat moois geniet je mij.
Wie fühlt es sich an, wenn die Tiere überleben sollen, aber der Raum für die Natur kleiner wird? Pfeifen. Das tun wir normalerweise, wenn wir uns gut fühlen. Manchmal auch als eine Form der Ablenkung, wenn wir angespannt sind. Oder wenn wir nicht auffallen wollen, was komischerweise genau dazu führt, dass wir gerade auffallen. Aber wie hat der Mensch das Pfeifen gelernt? Haben wir uns das vielleicht von den Vögeln abgeschaut? Das wäre möglich, denn Menschen beobachten gerne Vögel. Diejenigen, die das beruflich tun, werden Ornithologen genannt. Menschen, die dies in ihrer Freizeit tun, werden als Vogelbeobachter bezeichnet. Von diesen Vogelbeobachtern gibt es mindestens 75.000 in den Niederlanden. Dazu gehören auch bekannte Niederländer wie der Kabarettist Jochem Meyer. Und es gibt sogar einen niederländischen Weltmeister, Arjan de Waeshuis. Im Jahr 2016 wurde er Weltmeister im Beobachten von Vögeln. In einem Jahr entdeckte Arjan 6.833 verschiedene Vogelarten. Dafür ist er um die ganze Welt gereist. Man nennt dieses Phänomen, ein Jahr so viele Vogelarten wie möglich zu beobachten und zu fotografieren, ein Big Year. Der friesische Rekord liegt bei etwa 300 Vogelarten. So viele verschiedene Vögel kann man also in einem Jahr in Friesland beobachten. Denn in Friesland gibt es viele Hotspots, um Vögel zu beobachten. Die deutsche Vogelbeobachterin und Schriftstellerin Johanna Romberg sagte: Vögel beobachten macht glücklich, weil es so entspannend ist. Du richtest deine ganze Aufmerksamkeit auf die Vögel. Du beobachtest, hörst zu und manchmal musst du ganz genau hinschauen, um festzustellen, was für einen Vogel du siehst. Auf diese Weise richtest du deine ganze Aufmerksamkeit nach außen, weg von allem Kummer und allen Sorgen. Du bist abgelenkt von allem, was auf deiner Seele lastet. Etwas Heilsameres kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Vögel zu beobachten und ihnen zuzuhören, macht etwas mit einem. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es die psychische Gesundheit verbessert und depressive Verstimmungen verringert. Und dieser Effekt kann bis zu 8 Stunden anhalten. Könnte das der Grund dafür sein, dass die Menschen während der großen Lockdowns in der Corona-Zeit in Scharen loszogen, um Vögel zu beobachten? Es gibt Internetsender, die rund um die Uhr Vogelstimmen abspielen. Und man kann in Gartencentern auch Vogelkästen kaufen, die Vogelstimmen wiedergeben. Alles, um dir ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Aber natürlich geht nichts über das echte Erlebnis. Also schön früh aufstehen und Vögel beobachten. Ein idealer Ort dafür sind die Vogelbeobachtungshütten Skriens in der Nähe des Dorfes Gestelittens oder Skrok bei Wommels. Aber auch der Lionzer Polder in der Nähe des Dorfes Lions ist perfekt. Alle drei Orte befinden sich in einem Gebiet namens Greithug. Das ist das grüne Herz von Friesland. Zwischen den vier Elfstedens-Städten Leeuwarden, Franeker, Bolsward und Sneek. Die Greithug ist eine alte Kulturlandschaft. Greide ist die friesische Bezeichnung für Grasland auf Ton. Ursprünglich war dieses Gebiet Meeresboden. Hier befanden sich die Maneslenk und die Middelsee. Die Maneslenk war ein Mündungsarm südlich der friesischen Hafenstadt Harlingen. Die Middelsee war ein Mündungsarm im Norden, in der Nähe des Wattenmeers. Wir kennen diesen Teil Frieslands heute als Het Bild. Im Landesinneren reichten beide Mündungsarme bis etwa nach Bolsward. Die Maneslenk und die Middelsee sind um das Jahr 300 entstanden. Teils durch natürliche Verlandung und teils durch den Bau von Warften, Deichen, Poldern und Dörfern wurden die Maneslenk und die Middelsee im Laufe der Jahrhunderte entwässert. Jetzt findest du hier weite Wiesen, die von gewundenen Wasserläufen durchzogen sind. Die Greithug hat im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne eine reiche Geschichte, vor allem aufgrund der profitablen Milchwirtschaft. Und wenn wir über Milchprodukte sprechen, sprechen wir auch über Milchvieh und Landwirte. Und diese spielen eine wichtige Rolle für die Vogelvielfalt in diesem Gebiet. Negativ und positiv. Zwei Bewohner stehen an einem sonnigen Februarmorgen am Rande des Dorfes Weidum mit einer Tasse Kaffee im Garten und blicken auf die weite grüne Ebene. Sie starren in die Ferne und ihre Gedanken gleiten über den Horizont. Dorthin, wo Grün und Blau ineinander übergehen. Die Frau.
Was für ein schöner Tag. Die Sonne scheint so schön und man spürt, dass der Frühling kommt. Aber trotzdem scheint etwas zu fehlen. Es ist so still.
Der Mann?
Ja, es ist die Stille, die mich beunruhigt. Denn ich vermisse den fröhlichen Klang unseres Frühlingsboten, der Uferschnepfe. Denn im Februar könnten schon Uferschnepfen hier sein. Sie sind immer die ersten Wiesenvögel, die kommen.
Die Frau antwortet anerkennend:
Ja, du hast recht. Das ist es, was ich vermisse. Unsere Königin des Greithugs. Aber sie werden doch noch kommen.
Wer Vögel sehen möchte, nimmt ein Fernglas. Wer Vögel schützen möchte, muss weiterschauen. So beginnt eine Naturvision der Organisation Naturmonumenten über die Greithug. Tatsache ist, dass Wiesenvögel wie die Uferschnepfe, der Kiebitz, der Austernfischer und der Rotschenkel sowohl bedroht als auch geschützt sind. Die Bedrohung geht von der Intensivtierhaltung, der Austrocknung, dem Klimawandel und den Prädatoren oder einfacher gesagt Raubtieren aus. Dazu gehören die Hauskatze, der Marder, der Fuchs und die Krähe. Der Schutz erfolgt hauptsächlich durch Naturschutzorganisationen, Landwirte und Freiwillige. In den Wiesenvogelgebieten Skrok, Skriens und Lionzer Polder der Organisation Naturmonumenten brüten jedes Jahr zahlreiche Wiesenvögel. Während andererorts die Zahlen der Wiesenvögel rapide abnimmt und es mittlerweile 5:12 ist, hat die Zahl der Wiesenvögel in den Gebieten zugenommen, in denen eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Freiwilligern und Naturmanagern besteht. Wie im Lionzer Polder. Dieser Polder besteht aus einem Kern aus Naturland, das unmittelbar an vogelfreundliche Weiden angrenzt. Hier betreiben die Landwirte landwirtschaftliche Natur- und Landschaftspflege. Von den mehr als 350 Hektar
wird die Hälfte von Landwirten und die andere Hälfte von Naturmonumenten bewirtschaftet. Der Skriesebuhr oder auch Pfuhlschnepfenbauer Mörk Neidam aus Wommels: Mein Bauernhof ist wie ein Campingplatz für Vögel. Ich tue mein Bestes, damit sie jedes Jahr wiederkommen. Dazu muss ich gut für sie sorgen. Wenn ich das nicht tue, fliegen sie beim nächsten Mal vielleicht woanders hin. Denn eine hier geborene und aufgewachsene Uferschnepfe kehrt oft, aber nicht immer, an ihren Geburtsort zurück. Eine Geschichte für sich ist Landwirt Mörk Neidam aus Wommels. Er hat ein großes Herz für Wiesenvögel und hat sein gesamtes Betriebsmanagement entsprechend angepasst. Er ist kein Biobauer, arbeitet aber extensiv und mit Leidenschaft. Mörk lässt seiner kleinen Herde von etwa 30 Kühen viel Raum. Auf diese Weise wird der Boden nicht ausgelaugt und auch die Natur erhält Raum. Mörk sorgt für gute Lebensbedingungen für Wiesenvögel. Dies geschieht durch späteres Mähen, damit die Küken sicher aufwachsen können. Aber auch dadurch, dass er Pfützen und Moraste kreiert, wobei Teile von Wiesen und Gräben überflutet werden. Und durch die Unterstützung der Natur, zum Beispiel durch Blumen, Kräuter und nützliche Insekten. Denn ein Uferschnepfenküken ist hungrig. Während des Heranwachsens frisst das Küken 5.000 bis 12.000 Insekten pro Tag. Murks Hof ist seit 1914 im Besitz der Familie. Der Bauernhof wurde vom Großvater an den Vater und den Sohn weitergegeben. Ebenso wie die Landwirtschaft und der Umgang mit der Natur. Murk selbst hat keinen Nachfolger. Dennoch möchte er sein Lebenswerk zur Erhaltung der Uferschnepfe an andere Wiesenvögel weitergeben. Dennoch möchte er sein Lebenswerk zur Erhaltung der Uferschnepfe und anderer Wiesenvögel weitergeben. Er ging daher eine Partnerschaft mit dem Agrarisch-Naturfonds Friesland ein. Tausende von besorgten Wiesenvogelliebhabern beteiligen sich daran, indem sie Geld für den Landerwerb spenden. Inzwischen wurden 37 Hektar gekauft. 5 Hektar und das Gebäude befinden sich noch im Besitz von Mörk. Mörk trägt gerne zu Radio- und Fernsehsendungen wie Fuche Fokus bei. Doch die Sendung Bauer sucht Frau konnte ihn nicht überzeugen. Nicht einmal, als sie ihm Geld dafür angeboten haben. Nein, Mörk will frei sein in seinem Lebenswerk für den Wiesenvogel. Er ist also ein echter Freigeist. Auf Mörks Hof und auch anderswo werden wissenschaftliche Forschungen über das Lebens- und Brutverhalten von Wiesenvögeln und insbesondere der Uferschnepfe durchgeführt. Indem man den Vögeln farbige Beinringe mit eindeutigen Codes anlegt, können sie mit einem Fernglas oder einer Fotokamera aus der Ferne erkannt werden. Manchmal werden Uferschnepfen auch mit Sendern ausgestattet. Alles zum besseren Verständnis des Lebens- und Wanderverhaltens. Auf der Webseite caning.frl können Sie Uferschnepfen auf der ganzen Welt verfolgen. Eine solche Uferschnepfe mit Sender und dem Namen Heidenskip ist in einer einzigen Etappe von Friesland über Spanien durch die Sahara in den westafrikanischen Senegal geflogen. Die über 4000 Kilometer legte die Uferschnepfe in 2 Tagen im Non-Stop-Flug zurück. In einer US-Studie wurde festgestellt, dass eine Uferschnepfe in einer einzigen Etappe von Alaska nach Tasmanien geflogen ist. Diese Strecke von fast 14.000 Kilometern wurde in 11 Tagen und 1 Stunde zurückgelegt. Uferschnepfen erreichen eine Geschwindigkeit von 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Mit ihrem aerodynamischen Körper, den spitzen Flügeln und den langen spitzen Schnabel ähneln sie dem legendären Überschallflugzeug Concorde. Die Forschung hat auch gezeigt, dass Uferschnepfen nicht immer in ihre Heimatgebiete zurückkehren. Eine bei Mürk geborene Uferschnepfe tauchte später als erwachsener Vogel in England auf, um zu brüten. Diese Umsiedlung findet manchmal sogar während der Brutzeit statt. Ein Kiebitz, der sein Nest in Friesland verloren hatte, wurde später in Norddeutschland beim Brüten gefunden. All dies wissen wir dank der Forschung.
Hast du von diesem Biologen André Belfin gehört? Er erforscht die Sprache von Uferschnepfen, indem er Mikrofone in der Nähe der Nester anbringt.
Wirklich? Sagt sein Freund. Was hat er herausgefunden?
Nun, er hat bereits 20 verschiedene Töne entdeckt, die alle ihre eigene Bedeutung haben.
Das ist interessant.
Auf jeden Fall. Am auffälligsten war jedoch, dass er nachts eine Krähe hörte, die einen Uferschnepfenei fraß. Als die elterlichen Uferschnepfen 5 Minuten später zurückkehrten, gaben sie Laute von sich, die sich wie Weinen anhörten.
Nein. Und was meint André, was das bedeutet?
Nun, der darf dies als Biologe nicht menschlich interpretieren. Aber ich bin sicher, dass die Uferschnepfen geweint haben. Ich meine, ich würde weinen, wenn mein Ei gestohlen würde.
Jochem, du hast ein großes Herz für Uferschnepfen.
Die Rettung der Wiesenvögel vor dem Aussterben erfordert nicht nur Forschung, sondern auch Zusammenarbeit. Die Stiftung Naturmonumenten bemüht sich um diese Zusammenarbeit, indem sie zum Beispiel den Landwirten in der Umgebung der Vogelschutzgebiete Skrins oder Skrock und des Lionser Polders zeigt, wie sie ihr Land wirtschaftlich gut bewirtschaften und gleichzeitig ein gutes Wiesenvogelmanagement betreiben kann. Vogelbeobachter, Förster, Gemeinden, die Provinz und Freiwillige. Alle müssen zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass die Kreide vogelfrei wird. Gemeinsam müssen blumenreiche Flächen geschaffen werden, auf denen sich Schmetterlinge, Bienen und nützliche Insekten gerne aufhalten. Denn Vögel brauchen Insekten. Auch unsere Nutzpflanzen brauchen die Bestäubung durch Insekten, um Früchte zu tragen. Beispiele dafür sind Äpfel, Erdbeeren, Johannisbeeren, aber auch Zucchini, Tomaten oder Bohnen. Außerdem ist es viel schöner, mit dem Fahrrad am gelben Schaboxkraut und dem weißen Wiesenkerbel vorbeizufahren oder zu Fuß daran vorbeizugehen. Ehe du dich versiehst, pfeifst du selber. Wir denken vielleicht, dass wir Menschen einzigartig sind, aber in Wirklichkeit sind wir nicht von dem Raum um uns herum getrennt. Denn er hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Vögel geben uns, wissenschaftlich erwiesen, ein gutes Gefühl. Um noch einmal zu verdeutlichen, wie wichtig Vögel im Leben eines Menschen sind, schließen wir mit der Lebensgeschichte von Phoebe Snetzinger. Weltrekordhalterin im Beobachten von Vögeln in einem Menschenleben ist die Amerikanerin Phoebe Snetzinger. Sie hat 8.398 Vogelarten gesehen. Etwa 25% aller uns bekannten Vogelarten. Mehr noch, wir haben durch ihre Beobachtungen sogar neue Arten entdeckt. Um diesen Rekord zu erreichen, hat sie alles gegeben. Als sie im Alter von 50 Jahren für unheilbar krank erklärt wurde, flog sie den Vögeln noch intensiver hinterher. Wüsten, Dschungel, Sümpfe, Berge. Phoebe hat sich von nichts und niemanden aufhalten lassen. Auch Malaria, ein Erdbeben, ein beinahe tödlicher Bootsunfall, Raubüberfälle, eine Geiselnahme in Äthiopien oder eine Gruppenvergewaltigung in Papua-Neuguinea konnten sie nicht aufhalten. Doch ein Verkehrsunfall im Jahr 1999 während einer Vogelbeobachtungstour auf Madagaskar wurde Phoebe zum Verhängnis. Sie wurde 68 Jahre alt. Aber ihre Entschlossenheit und ihr Engagement sind eine Inspiration für Vogelliebhaber auf der ganzen Welt. Dieser Podcast wurde von Fefefe Waterland von Friesland konzipiert und veröffentlicht und durch den Minskip-Fonds und den Kulturfonds ermöglicht. Mein Name ist Enno Lieder. Der Text für den Podcast wurde von Erik von Lünzen geschrieben, das Gedicht von Rietje Hoekstra. Möchtest du die Übersetzung des Gedichts lesen oder mehr über das Naturschutzgebiet Skrins in der Greithoek erfahren? Besuche www.waterland-vanfriesland.nl/raum.